Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Ab 21, der Podcast. Die 90er sind zurück. Aber was heißt das eigentlich? Und stimmt dieses Gefühl, was wir auch haben? Musikalisch gab es ja, da sagen wir auch, schwierige Kost. Trotzdem finden wir die spannend, beziehungsweise feiern gern dazu, zu 90er-Musik. Alex Christensen war damals auch aktiv, unter anderem als U96 mit Das Boot, sehr erfolgreich. Mit ihm sprechen wir über den Sound der Zeit. Außerdem die Backstreet Boys, tatsächlich exklusiv für Ab 21, ja, erzählen uns, wie sich die Boybands an den 90ern heute noch anlehnen. Der Musikwissenschaftler Martin Lücke, der erklärt, warum es ganz offensichtlich toll ist, zu 90er-Sound zu feiern. Und Anja Noltenius, Chefredakteurin der Grazia, berichtet, inwiefern die 90er in Mode und Style zurückkehren. Zum Schluss noch Jörn Kleinhardt, einer der Kuratoren der Ausstellung 90s Berlin. Er sagt uns, wie die 90er in Berlin aussahen. Stichwort Anarchie. Mein Name ist Utz Trigger. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ab 21 Podcast.
Deutschlandfunk Nova.
Das ist ja schon eher so aus der Abteilung Partykracher der 90er. Hathaway, What is Love? 39 Wochen in den deutschen Charts damals. Einer, der diesen Song musikalisch neu interpretiert hat und auch sonst eine größere Rolle in der Musik der 90er gespielt hat, es ist Alex Christensen, aus dieser Zeit bekannt auch als U96, hatte unter anderem den Hit Das Boot, war auch als Produzent für Marky Mark tätig, der damalige Musikername vom jetzigen Schauspieler Mark Wahlberg. Mit Alex Christensen habe ich ein kleines 90er-Bingo veranstaltet. Ich sagte ihm einen Begriff und er sagte mir, woran er dabei denken muss. Los ging's mit Buffalo-Schuhe.
Ja, die waren schrecklich modern, waren genauso hoch wie vorne wie hinten und im Nachhinein denkt man, die waren extrem hässlich, aber Mode prägt ja, wenn das ganz viele tragen und wenn das viele tragen, denken eben auch alle, das ist schick. Heute wissen wir, es war doch nicht so schick.
Eurodance.
Ja, das ist, finde ich, ein ganz, ganz toller Begriff, weil das war endlich mal eine Musikrichtung, die aus Europa kam, also nicht nur aus Amerika, sondern aus Kontinentaleuropa und nicht aus England. Und da hatte Deutschland eine ganz führende Rolle und es kamen ganz viele Bands aus Deutschland, Culture Beat, Snap, U96, Captain Jack, wie sie alle hießen. Und da haben wir weltweit ordentlich Charts eingesammelt.
Bisschen eine Parallelveranstaltung, mein nächstes Schlagwort, Nirvana.
Nirvana war der Ausreißer in den 90ern, die kamen so mit ihren Grunge um die Ecke und waren so das totale Gegenstück zu den Eurodance und waren eine wunderbare Erfrischung, um irgendwie auch mal die Ohren mit anderer Musik zu beschallen. Und zwar ehrliche Rockmusik.
Arschgeweih.
Habe ich zum Glück nicht, aber haben ganz viele Frauen sich tätowieren lassen, die jetzt wahrscheinlich immer so eine Mullbinde darüber tragen, weil das irgendwie nicht mehr so angesagt ist. Und aus dem Geweih ist ja vielleicht auch schon ein Hirsch geworden.
Ja, absolut. Und man hat, glaube ich, auch das ein oder andere Mal gesehen, dass da Hand angelegt wurde, das irgendwie zu retuschieren und so, nicht wahr?
Das sind Jugendsünden, das muss man dann abhaken. Und ich glaube, da man das ja selber nicht sieht, wenn man so ein Arschgeweih hat, das nimmt man dann mit Schmunzeln hin und ja.
Diddle.
Diese Maus, ne? Hat ja. Das nicht sogar einer erfunden, der in Hamburg wohnt? War das nicht so?
Ich meine ja.
Ich glaube ja, das war einer in Hamburg, der extrem reich wurde, mit so einem beknackten Begriff wie Diddlemaus. Aber es gibt diesen eigenartigen Novelty-Ausreißer immer wieder. Und das war eben ein Ausreißer der 90er.
Fast eine konstante Kelly Family.
Die Kelly Family. Mhm. Ja, da bin ich allergrößter Fan von, weil die haben immer genau das gemacht, wovon wir alle träumen. Einmal konsequent mit den Eltern, mit dem Bus durch die Gegend reisen, wie Pippi Langstrumpf sein, auf keine feste Schule gehen, nur Musik machen und dann damit auch noch große Charterfolge feiern. Davon muss man den Hut ziehen und nicht irgendwie immer diesen beknackten B-Plan, den alle im Kopf haben, weil wer einen B-Plan im Kopf hat, der geht meistens auch für den B-Plan, weil das ist immer der gemütlichere.
Und Titanic?
Ja, das ist so ein Film, da war, glaube ich, auch jeder in den 90er drin. Auch ich habe diesen Film besucht mit meiner damaligen Freundin und das weiß ich noch, so ein Savoy-Kino auf dem Steindamm in Hamburg und dieses Kino gibt es nicht mal mehr. Das zeigt natürlich, wie sich die Zeiten gewandelt haben. Sowas hat man im Kino geschaut und heute guckt man sowas eben im Streaming in kleiner Runde. Da wurde noch gemeinsam geweint und gelacht im Kino. Das waren, fand ich, ganz spannende Zeiten.
Soweit erstmal das Bingo mit Alex Christensen. Wir sprechen hier gleich weiter über die Musik. U96 alias Alex Christensen hat unter anderem mit Right Said Fred, mit Tom Jones, mit NSYNC und Oli P. zusammengearbeitet. Selbst als U96 eben mit anderen Projekten auch sehr erfolgreich gewesen in den 90ern. Ich habe ihn gefragt, was das für eine Zeit für ihn persönlich war.
Also für mich die 90er bedeuten natürlich, das war so meine jugendliche Tat- und Drangzeit. Da habe ich ganz viel Musik produziert und wollte viele neue Dinge ausprobieren und habe natürlich auch jeden Gig auf der Welt angenommen, bin durch Asien auf Tournee gewesen und in Russland und was weiß ich nicht überall. und hatte ein übergroßes Selbstvertrauen, habe gedacht, ich kann wirklich die Welt rocken. Und im Nachhinein ist das, finde ich, total für mich charmant anzuschauen, weil man da so einen jugendlichen Tatendrang hatte, ohne groß zu überlegen und strategische Richtung, was mache ich jetzt, sondern hat man einfach irgendwas gemacht und dann hat das funktioniert oder eben auch nicht. Und das war einem egal, weil man wusste, der nächste Hit kommt bestimmt, der nächste Rave ist eh um die Ecke, also alles gut.
Wenn wir dich jetzt mal als Seismograf nehmen, du wirst ja als jemand, der musikalisch damals, so wie heute, auch zu diesen ganzen 90er-Acts so vernetzt war, selber mitproduziert hat und ja, als Künstler aktiv war, wirst du ja sicherlich von vielen Medien immer wieder angefragt, wenn es um die 90er geht. Kannst du sagen, seit wann es da vielleicht auch eine höhere Taktung an Anfragen an dich gibt?
Also es ist so, würde ich so, seit 3 Jahren ist es ungefähr so, dass ich würde mal sagen, jeden Tag 2 bis 3 Anfragen bekomme, ob ich nicht auf irgendeiner 90er-Party spielen möchte, in Finnland, in Schweden, in der Ukraine, in Russland, in Polen, in Rumänien, in wo auch immer.
Also 2 bis 3 pro Tag?
Naja, ich könnte theoretisch jeden Tag irgendwo DJ machen auf der Welt mit diesen 90er-Jahre-Sachen. Einerseits bin ich dafür, ist mir das zu stressig, aber das zeigt natürlich, dass da irgendwie doch großes Demand draußen ist, großes Interesse, solche Partys zu veranstalten.
Das ist also auch nicht kein deutsches Phänomen, sondern international so, habe ich dich jetzt verstanden. Ja. Sehen 90er-Jahre-Partys in der Ukraine anders aus als in Madrid, in Spanien?
Die haben alle so eine gewisse Ähnlichkeit. Also wie du schon sagst, anscheinend verführt es dazu, sogar das Pegeltrinken zu machen. Und je mehr Pegel da ist, umso besser wird auch die Stimmung. Also das fällt mir schon auf, dass die Leute doch trinken und sich gehen lassen und irgendwie nochmal versuchen, ihre Erinnerungen hochzuspülen.
Was ist eigentlich, das haben wir uns vorhin in der Vorbereitung der Sendung auch gefragt, was ist denn eigentlich das 90er-Jahre-Getränk? Was trinkt man in den 90ern? War das schon Wodka Red Bull-Zeugs oder kam das erst später?
Also ich bin eher der Meinung, dieses Red Bull-Zeug kam erst so in den 2000ern. Bin ja immer so ein, ich sag mal, ich habe immer diese typischen Disco-Getränke getrunken. Rum-Cola, Whisky-Cola, Wodka-Lem, das waren so meine Getränke.
Okay, aber es waren eher so die Longdrinks, teilweise ein bisschen fieser Bauart. Daran kann ich mich persönlich auch erinnern.
Sehr fiese Bauart, genau. Sehr rustikal.
Genau.
Immer Disco-Longdrinks.
Paar Vitamine und der Rest ist Wirkung.
Genau.
Bist du es manchmal auch leid, so oft auf die 90er Jahre angesprochen zu werden? Also was du hier vorhin geschildert hast, das ist ja tatsächlich auch enorm, dass du tatsächlich so viele Anfragen bekommst, ständig.
Ja, weiß ich nicht. Ich habe ja zum Glück ein Leben, das im Jetzt auch ist. Also wenn ich jetzt nur die 90er hörte, wäre das ein bisschen traurig. Also wenn ich jetzt nicht irgendwie andere Sachen produzieren könnte und andere spannende Dinge machen würde, würde ich mich so ein bisschen rückversetzt fühlen. Aber jetzt da im Prinzip mal 2 Alben zu machen oder vielleicht noch ein drittes und damit dann abzuschließen, ist für mich, ist das total fein. Also für Erfolg braucht man sich nie schämen und wenn dann eine Weile zurück ist, ist das auch in Ordnung. Also ich glaube, jeder Künstler, wenn du damals Udo Jürgens gefragt hättest, ob er nochmal griechischer Wein singen möchte, das ist einfach so. Das ist nun mal sein Trademark und sein Brand und da kann man eigentlich ganz froh sein als Künstler, wenn man sowas hat. Schlimm ist es, wenn man keins hat. Dann hat man keine Wiedererkennung.
Abschließend noch die Frage, wenn du dir die aktuelle Musik so anhörst in der Entwicklung, hast du das Gefühl, dass da Anleihen stattfinden, die aus den 90ern ganz klar kommen? Und wenn ja, kannst du Beispiele nennen?
Also konkrete Beispiele sind natürlich immer wieder diese Coverversion, die kommen. Da gab es ja vor kurzem auch What is Love oder selbst Eminem hatte What is Love gesampled. Es gibt ja immer wieder Dinge. Oder David Guetta hatte die Alice DJ, hatte der gesampled in einem Song. Also da gibt es ja immer wieder Punkte, wo die 90er auftauchen und wo auch so Sequenzthemen und gerade so Keyboard-Themen sehr ähnlich sind und dem Ganzen die Krone aufsetzen und diese Sache eben wiederholen und zeigen, wie Sounds und was wir da gemacht haben, das war wohl so gut, dass es heute noch gebraucht werden kann.
Sagt Alex Christensen, Produzent und DJ.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Bin mal ganz ehrlich, wir erleben das ja gerne auch auf Deutschlandfunk Nova Weihnachtsfeiern jedes Jahr. Normalerweise sind die meisten Kolleginnen und Kollegen hier immer auf der Suche nach der neuesten Musik und haben auch wirklich einen dezidierten und guten Musikgeschmack, guter Pop eben. Aber dann, so ungefähr gegen 23 Uhr, tanzen bei der Weihnachtsfeier dann halt schon auch mal alle zu den Backstreet Boys und wünschen sich irgend so einen Trash aus den 90ern. Die Frage ist nur, woran liegt das eigentlich? Darüber habe ich mit Professor Martin Lücke, Musikwissenschaftler aus Bremen, gesprochen. Ich habe ihn gefragt, warum feiern selbst Menschen, die sonst eher einen sehr differenzierten Musikgeschmack haben, sehr gerne auf Partys zur Musik der 90er? Oder so allgemein zu so trashiger Musik?
Ja, also ganz unwissenschaftlich könnte man erst einmal sagen, zu vorgerückter Stunde ist vielleicht auch das eine oder andere alkoholische Getränk im Spiel. Also so ehrlich muss man dabei auch immer sein. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Gründe. Das ist einmal die besondere Situation. Es geht um ein Miteinanderfeiern. Es geht darum, dass ein Gemeinschaftsgefühl geweckt worden ist. Zusammen ist man weniger allein und es fallen dann auch einfach so ein bisschen die Hemmungen von versteckten ehemaligen Erinnerungen, was man vielleicht in jüngeren Jahren einmal gut gefunden hat. Auf einmal entdeckt man das 20, 25, 30 Jahre später wieder auf einer Party und denkt so, wow, das war doch richtig gut, dazu habe ich früher auch immer gerne getanzt. Und weil es eben viele machen, traue ich mich auch, da einfach mitzumachen.
Und dann geht es tatsächlich um Erinnerungen an eine schöne Teenagerzeit, sagen wir mal.
Ja, unter anderem Erinnerung an eine Teenagerzeit. Es ist ja ganz spannend zu sehen, dass diese Nostalgiewellen oder Nostalgiewellchen, möchte ich es mal sagen, ja in regelmäßigen Abständen wiederkommen. Die 80er Jahre sind jetzt durch, irgendwann gab es mal die 70er Jahre, jetzt sind wir in den 90er Jahren. Also so 20, 25 Jahre später nach diesen Phänomenen kommen sie irgendwann mal wieder, sowohl was die Mode anbelangt, was die Musik anbelangt. Man erinnert sich wieder an alte Fernsehserien und es ist auch irgendwie ganz spannend, in dieser Nostalgie zu schwelgen, sich gemeinsam zurückzuerinnern. Sag mal, hast du auch Alf in den 90er Jahren gesehen? Ja, natürlich. Dann fallen ein, zwei Sprüche. Und man hat auf diese Art und Weise sofort wiederum ein Gemeinschaftsgefühl. Man hat eine gemeinsame Ebene, die man vielleicht in der jetzigen Zeit, in der jetzigen Kultur, wo alle doch sehr, sehr individualistisch unterwegs sind, vielleicht gar nicht mehr hätte.
Haben Sie denn auch Alf in den 90ern gesehen?
Ich habe auch Alf in den 90er gesehen. Ich war im Jugendalter noch in dieser Zeit und das ist natürlich eine unglaubliche Erinnerung. Und ich finde es ganz faszinierend, dass dieses Interview auch jetzt genau zu dieser Zeit kommt. Unsere Studenten an der Hochschule machen nächste Woche auch eine Semester-Opening-Party und das Motto ist die 90er.
Ach,
ich war ganz fasziniert davon, weil die Studenten, die jetzt anfangen zu studieren, stammen eben aus den 2000ern. Und das ist das Faszinierende, dass man sich also auf das Jahrzehnt davor zurückberuft, dass er dann eher die Elterngeneration miterlebt hat.
Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ich habe einfach die Erklärung, dass es gerade so ein gewisser Kult ist, der natürlich auch durch die Medien mitgetragen wird. Ja? Der erste fängt an mit einer 90er-Party, der zweite greift es aus, dann berichtet das Radio darüber und dann denkt man sich nach dem Hören, ja stimmt, 90er, das war doch eine coole Zeit, das machen wir auch einmal.
Welche Rolle spielt denn Musik ganz grundsätzlich in unseren Erinnerungen?
Es bleibt einem vielleicht nicht jedes Lied in Erinnerung. Es gibt aber ganz bestimmte Situationen, positive Situationen, aber auch natürlich sehr negative Situationen, die ich möglicherweise mit einem ganz bestimmten Lied verbinde. Der erste Kuss auf einer Party als 16-Jähriger. Ich glaube, der ein oder andere wird diesen Song nicht vergessen. Das Lied, das ich mir zur Hochzeit aussuche als Tanz, auch das tragen Paare idealerweise die nächsten Jahrzehnte mit sich. Also Musik ist einfach etwas, was immer wieder fesselt, was immer wieder Erinnerung dann auch hervorrufen kann.
Ich nenne mal ein paar Namen aus den 90ern musikalisch. Ace of Base, Scooter, MC Hammer, Tic-Tac-Toe, DJ Bobo, Mr. President, La Bouche. Täuscht der Eindruck oder ist da auch viel Trash unterwegs gewesen in dieser Zeit?
Also bei dieser Aufzählung, die Sie gerade sagten, geht gerade das Kopfkino bei mir los, weil ich natürlich mit jeder dieser Gruppe etwas verbinde. Ob es jetzt immer positiv ist, ist erstmal eine ganz andere Geschichte. Aus der heutigen Sicht mag das vielleicht Trash sein. In den 90ern war das eben auch der Sound der Zeit. Also jede Zeit hat einen ganz bestimmten Sound. In den 70ern war es zum Beispiel Disco. Das ist auch für viele Trash zum Beispiel in dem Sinne. In den 80er Jahren gab es die neue Deutsche Welle. Jetzt auch Trash. In den 90er Jahren war es eben diese elektrobasierte Musik und Musik ist eben auch dazu gemacht, Spaß zu haben, sich zu unterhalten, Leute auf die Tanzfläche zu holen. Und da muss man ganz offen sagen, das funktioniert bei diesen Songs aber auch.
Okay, dann war das vielleicht so der Geist der Zeit, zu feiern.
Das war auf jeden Fall ein Geist der Zeit, zu feiern. Ich glaube, das gibt's in vielen Jahrzehnten, aber die 90er waren dann nochmal ganz besonders.
Martin Lücke, Musikwissenschaftler aus Bochum.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Buffalo-Plateauschuhe, eine der größten Modesünden der 90er, wie man sagen könnte, aktuell wieder angeblich voll im Trend. So richtig scheinen sie sich bis jetzt aber noch nicht, zum Glück, im Stadtbild durchgesetzt zu haben. Aber was kommt da noch? Mode der 90er und die Einflüsse auf ja, die Zeit von heute. Über die Mode der 90er und die Einflüsse auf die Zeit von heute habe ich mit Anja Noltenius gesprochen, Chefredakteurin der Grazia. Ich habe sie gefragt, was sie denn persönlich mit 90er-Jahre-Mode verbindet.
Ich persönlich finde, dass die 90er eigentlich das Jahrzehnt sind, die der Freiheit der Mode Tür und Tor geöffnet haben. Also es ist das erste Jahrzehnt, in dem es mehr als zwei oder drei Strömungen gab und wirklich unzählige Trends nebeneinander existiert haben. Und das hat verschiedene Gründe. Also es wäre immer gesellschaftspolitisch bedingt und wie sich eben die Welt entwickelt, aber eben auch einer neuen Offenheit geschuldet und auch der Musikstile, die irgendwie in den 90ern vorkamen. Also da existierte ja dann auch irgendwie Hip-Hop neben Rave und Grunge neben Britpop. Und die Jugendbewegungen von damals waren eben auch noch sehr von der Musik geprägt und haben sich eben auch diese Stile angeeignet. Und das kann ich auch sogar aus persönlicher Erfahrung sagen, dass ich zuerst ein Grunge-Mädchen war und dann später quasi zum Britpop rüber gemacht habe. Und dass sich das eben auch immer in der Mode widerspiegelte.
Kannst du mal deine eigene Wandlung optisch beschreiben, wenn du sagst von Grunge zu Britpop? Was kann ich mir da vorstellen?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe als Grunge-Mädchen überwiegend sehr große, auch gern löchrige Printshirts getragen, Holzfällerhemden, weite Jeans, Schlaghosen, Chucks oder Doc Martens. Und als Britpop-Mädchen dann eher so ganz in Schwarz gekleidet, irgendwie T-Shirts, Hemden, Skinny Jeans, sowas eher dunkel.
Mhm. Würdest du auch sagen, dass es ein Jahrzehnt war, wo durchaus Modesünden auch eine große Rolle gespielt haben?
Ja, also das ist natürlich immer sehr subjektiv, was tatsächlich eine Modesünde ist. Es gab da durchaus sehr viele Trends, gerade wenn man an die Raver-Styles denkt oder eben an die Buffalo-Plateau-Schuhe, die vielen in den Augen schmerzten, die aber für mich in allererster Linie eigentlich so ein Symbol dafür sind, wie frei wir in diesem Jahrzehnt modisch geworden sind und wie viele Möglichkeiten wir hatten und wie viele verschiedene Sachen wir eben tragen konnten.
Mhm. Wie würdest du diese Freiheit denn erklären?
Ich glaube, dass sich da einfach gesellschaftspolitisch viel getan hat. Also der Kalte Krieg war ja zu Ende und die Jahrzehnte davor waren quasi irgendwie erstmal vom Krieg, dann von der Nachkriegszeit, den Wohlstandsjahren, dann den, ich sag mal, rebellischen Jugendlichen in den 60ern irgendwie dominiert. Dann kam die Friedensbewegung in den 70ern und in den 80ern war alles knallbunt, weil das der Gegenentwurf sozusagen war vor der Angst vom Kalten Krieg. Und der war sozusagen in den 90ern dann mehr oder weniger beendet. Die Welt hat sich so ein bisschen neu geordnet. Natürlich gab es auch zahlreiche andere Konflikte und schwierige Lagen in der Welt. Mhm. Ne? Aber es wurde so ein bisschen ruhiger und man hat sich wieder, glaube ich, mehr so auf sein persönliches Leben und seine persönliche Entfaltung konzentriert.
Und jeder hat mal so ein bisschen rumprobiert, so klingt das.
Genau.
Also sah es tatsächlich zwischendurch auch aus.
Ja, das stimmt, in der Tat.
Gucken wir auf die Mode von jetzt. Die Buffalo-Schuhe sind zurück. Da kann man, glaube ich, nicht dran zweifeln. Plateau-Sneaker sind tatsächlich wieder angesagt. Wie findest du diesen Trend?
Ich persönlich würde es selbst nicht anziehen. Aber ich finde es teilweise doch sehr lustig anzuschauen, wenn es gut gestylt ist. Aber man gewöhnt sich ja auch tatsächlich an alles, was einen vielleicht zuerst modemäßig geschockt hat, dann über kurz oder lang dann doch und findet es zumindest erträglich.
Ist das eigentlich ein typisches Muster der Mode, dass man erstmal geschockt ist und das irgendwie fremd wirkt und dann will man das eigentlich auch machen?
Das ist sicherlich das richtige Muster, um Aufmerksamkeit zu generieren.
Wo sehen wir denn gerade noch, dass die 90er Einfluss auf die Mode von heute haben?
Oh, da gibt es tatsächlich sehr viel. Eine ganz plakative Sache sind zum Beispiel Logo-Shirts. Und das ist ja auch ein ganz großes Ding in den 90ern gewesen, dass dann man zeigt, was man hat und was man eben trägt und dass man eben auch so eine ganz besondere Markenverbundenheit demonstriert hat. Aber es gibt darüber hinaus auch noch irgendwie ganz viele andere Trends. Gürteltaschen sind zum Beispiel zurück. Dass man bauchfrei wieder trägt, war ja auch ein großer Trend in den 90ern.
Aber das sehe ich tatsächlich total selten. Bin ich irgendwie hier in Berlin ja zentral am falschen Ort? Also obwohl wir hier gerade Frühling im Oktober haben, sehe ich das nicht.
Ja, Berlin ist da vielleicht zu alternativ oder so, aber wenn wir die Street-Styles von den großen Modenschauen irgendwie anschauen, dann tragen das tatsächlich sehr, sehr viele Influencer.
Mhm. Weiße T-Shirts, ist das auch was aus den, das ist doch eigentlich auch aus den 90ern. Justin Timberlake habe ich im weißen T-Shirt noch in Erinnerung.
Ja, in der Damenmode ist es vor allen Dingen so, dass weiße T-Shirts unter alles gezogen werden können, was man sonst anziehen kann. Also zum Beispiel Spaghetti-Trägerkleider, sogenannte Slipdresses, die Kate Moss ja auch in den 90ern rauf und runter getragen hat, die sind auch wieder zurück und da trug und trägt man heute auch wieder einfach ein simples weißes T-Shirt drunter.
Rock über Jeans?
Ja, ist auch wieder gekommen, auch im Zuge dieses Karo-Trends, dass man sogar eine Karo-Steghose oder Leggings trägt und darüber einen Minirock stylt.
Sagt Anja Noltelnius, Chefredakteurin der Grazia.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
playing games with my heart.
Das war 1995, Quit Playing Games With My Heart, der erste Nummer 1 Hit von, ihr erinnert euch, den Backstreet Boys. Sie war mal eine der großen Boygroups in den 90ern und man höre und staune, es gibt sie immer noch. Dieser Tage feiern sie ihr 25-jähriges Dienstjubiläum und sie haben ein neues Album, das im Februar nächsten Jahres erscheint. Deutschlandfunk Nova hat tatsächlich Kevin Richardson und AJ McLean von den Backstreet Boys in Los Angeles getroffen. Wir wollten von ihnen wissen, wie haben sich die Boybands dieser Welt aus Sicht der Backstreet Boys verändert?
The young artists coming up now, especially in the pop game, they're switching it up. And what I think is interesting is a lot of the, I don't want to say the sounds, but the formulas remind me of the 90s in Germany. As far, I'm not talking about the sounds that they were using. I'm talking about the formulas of the songs, the layout, the beats, the chorus, like a guest rapper and a female vocalist and, you know, all the, it reminds me, some songs, even the beat and the groove, and some of the sounds remind me of stuff we were hearing in Germany in the early 90s.
Also ich fasse es mal zusammen. Kevin sagt, die jungen Künstler von heute, die orientieren sich seiner Meinung nach immer noch an den 90ern. Zum Teil die Strukturen der Songs seien es, die Beats, die Refrains, der Einsatz von weiblichen Stimmen, da hat sich kaum was verändert. Boygroups sind ja so ein klassisches 90er-Ding und die Backstreet Boys sind wahrscheinlich eine der bekanntesten. Dabei wollten die Jungs eigentlich gar keine Boygroup sein.
You know, when we first kind of broke in, you know, the GAS territories back in the day, you know, there was the formula of the boy band that was already active and that title, that stigma of that word boy band already active, we got thrown into that melting pot because of our, you know, there's five guys singing and dancing. But in those other groups, one, maybe two of them sang, the rest were pretty faces. They couldn't sing a cappella. That just wasn't the formula. And we kept saying that in every interview. No, we're not a boy band. We're a vocal harmony group. Over time, we've obviously embraced the name boy band. It keeps you young. That's a nice thing. But to this day, we do it at radio interviews. We'll do it if our whole sound goes out on stage, which has happened numerous times. And we will just sing a cappella because we are singers. We are a team. And, you know, that's what makes us who we are to this day, is still being a vocal harmony group.
Also AJ sagt, die Jungs wollten eigentlich gar keine Boygroup sein. Eigentlich sahen sie sich als Team und jeder ist dann halt mal so der Leadsänger. Aber weil die Backstreet Boys halt Boys waren, weil sie gesungen haben, weil sie getanzt haben, wurden sie so genannt und die haben das irgendwann dann halt auch übernommen. Hält sie immerhin jung. Bis auf Nick Carter, Stichwort jung, sind die ja schon alle über 40. Stellt sich die Frage, können die tatsächlich noch so tanzen wie früher?
We used to get down on the floor and do kip-ups and flips and get down on our knees. We don't do that anymore, but pretty much we do all the same stuff. I mean, it's keeping us young. You know, when we're on stage and we're performing and we're getting the energy from the fans and we're doing our thing, you feel like you're in a time warp. You feel like you've gone back in time because the energy and the exchange feels the same between us and the audience. Only thing that's changed, obviously, is time, the years. And then when you come off stage, the only way you know it's 2018 is your knees are hurting a little bit, maybe your back's hurting the next morning. You're like, oh, wow.
AJ sagt, früher haben sie Sprünge gemacht, sind auf die Knie gegangen, das geht heute nicht mehr. Aber wenn sie vor ihren Fans stehen, dann fühlt es sich genauso an wie früher, nur dass am nächsten Morgen der Rücken wehtut. Es ist schon ein bisschen deprimierend. Die Backstreet Boys, also quasi noch heute so am Springen und Hüpfen wie früher. Aber die Backstreet Boys stehen nicht nur auf der Bühne. Seit einigen Jahren sind sie regelmäßig auch auf dem Kreuzfahrtschiff unterwegs. Und zwar mit ihren Fans. Und das ist ganz sicherlich gut für den Rücken.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Alles 90er hier bei Deutschlandfunk Nova und wie es der Zufall will, aktuell gibt es eine ganze Ausstellung in Berlin, die sich den 90ern widmet. 90s Berlin heißt sie, noch bis Februar zu finden in der Alten Münze, das ist in der Nähe vom Alexanderplatz hier in Berlin. Kuratiert hat die Ausstellung unter anderem Jörn Kleinhardt und er hat bei der Ausstellung den Schwerpunkt auf die Club- und Kulturszene kuratiert. Es geht vor allem, wie der Name sagt, bei der ganzen Veranstaltung um die 90er in Berlin, also da ein Schwerpunkt in räumlichen, eine Zeit, die sowohl Jörn als auch ich miterlebt haben. Und ich habe ihn gefragt, wie er das Lebensgefühl der 90er in der Ausstellung aufgegriffen hat.
Also was wir vermitteln ist natürlich, dass auf einmal relativ unverhofft durch den Mauerfall sich Räume eröffneten. Ne? Also Räume eben, die dann sozusagen von der aufkeimenden Techno-Community genutzt wurden, die dann in alten Fabriken Partys veranstaltet haben, Locations geöffnet haben, Häuser wurden besetzt, man konnte sich ausprobieren, ja. Also, und dieses ganze Gefühl der frühen 90er Jahre versuchen wir in der Ausstellung eben wiederzugeben.
Und das Lebensgefühl, das war ja damals so, also der Osten ist, man muss sagen, ein Stück weit da auch einfach kollabiert. In Ostberlin waren einfach ja Häuser leer. Und irgendwie manche Ämter, auch die Behörden, haben nicht mehr so unbedingt komplett durchgängig gearbeitet und das hat einfach wahnsinnige Freiräume geschaffen.
Genau, gerade diese Übergangsphase mit Anfang Mauerfall, also November 1989 bis eben zur Wiedervereinigung, ne? Also dieses knappe Jahr noch, als die DDR zwar noch existierte, aber sich so nach und nach schon auflöste, wo die Ämter einfach mit der eigenen Abwicklung beschäftigt waren und gar nicht mehr darauf geachtet haben, was machen eigentlich die Leute und so. Das war so die Zeit der größten Freiheiten definitiv. Ja. Also da ging ganz viel. Einerseits waren extrem viele Häuser leer, gerade in Berlin-Mitte. Ne? Also entlang des Mauerstreifens oder des ehemaligen Mauerstreifens, muss man ja sagen, standen wirklich ganze Wohnblöcke leer, die sofort genutzt wurden. Ja. Da kamen dann Leute aus der ganzen DDR noch nach Berlin, aber eben auch aus der ganzen Welt und haben halt diese Räume wieder gefüllt, so mit unterschiedlichsten Dingen, ja, also Galerien, Cafés, Techno-Clubs irgendwie in Kellern, da konnte man sich ausprobieren. Und ja, die Behörden waren einfach nicht existent, also die Polizei, gerade die Ostpolizei, die war sehr, sehr vorsichtig zu der Zeit, die waren natürlich total perplex durch den Mauerfall, denn die wussten auch, das geht nicht mehr so weiter, der Staat löst sich auf und die haben dann lieber gar nichts gemacht, bevor sie was Falsches gemacht haben. Dementsprechend wurden diese Räume nicht nur von Clubbesitzern oder eben Künstlern und Kreativen genutzt, sondern die wurden natürlich auch zum Beispiel von Rechtsradikalen oder von Hooligans genutzt, die diese auch in dieser Zeit natürlich sich extrem ausleben konnten.
Inwiefern wurden die von solcher Seite genutzt?
Naja, die konnten natürlich machen, was sie wollten, mehr oder weniger. Ja, also sie haben dann gemerkt, diese alten Autoritäten, die waren nicht mehr da oder die waren zwar noch da, aber sie hatten halt ihre Macht verloren und konnten dementsprechend massiv auftreten, was ja gerade, wenn man so die 90er Jahre, diese Umbruchzeit in Berlin sieht, da sieht man natürlich Neonazis grölend über den Alex laufen in großen Horden und keiner schert sich drum, mehr oder weniger.
Ich kann mich auch daran erinnern, dass halt, wie du sagst, besonders in Mitte viel Freistand oder Leerstand und das sehr häufig Feiern gehen damit zu tun hatte, dass man losgezogen ist mit dem Fahrrad und geguckt hat, wo kommt Musik her und dann hat man irgendwo eine Kellertür aufgemacht und da war dann was los. Und mein Eindruck ist, dass die Wiedervereinigung ganz stark in dieser jungen Generation eigentlich schon stattgefunden hatte, weil die Leute aus Ost und West sich dann einfach auf irgendwelchen Partys in irgendwelchen Kellern zu irgendeiner Musik getroffen haben.
Ja, also es war tatsächlich nicht irgendeine Musik. Also natürlich gab es verschiedene Musikrichtungen, die auch diese Zeit geprägt haben für jeden Einzelnen. Aber also gerade Techno ist so ein Ding, was wirklich auch sehr prägend für diese Zeit ist, ne? Und was eben auch so groß wurde durch diese Zeit. Also gab zum Beispiel in Berlin-West, gab es das UFO. Das war so ein kleiner Techno-Club damals in Schöneberg. Da passten so 120 Leute rein. Es war wirklich ein ganz kleiner Club. Und im Radio hat man schon immer über die Techno-Szene West berichtet, ne? Und das Radio haben natürlich die Ostberliner Kids auch gehört. Und,
Radio DT64.
Das kam später. Also ich meine SFB, ja, damals noch. Und die haben auch über die Techno-Musik berichtet. Und die Ostdeutschen haben es gehört und kannten schon diese Musik und kannten auch diesen Begriff UFO. Und mit dem Mauerfall am 9. November sind dann ganz viele rübergefahren und wollten unbedingt in dieses UFO und dachten, Mensch, das muss ja ein riesiger Club sein. Und waren dann relativ enttäuscht, dass das halt wirklich so ein kleines Kellerloch war, wo 120 Leute reingepasst haben. Also das wirklich, haben da viel mehr rein interpretiert und in ihren Vorstellungen war das ein riesen toller Club. Und dann war das eher was Kleineres. Und dann haben sie natürlich diese Partys selber gemacht. Und tatsächlich spielte in dieser Techno-Community, spielt jetzt überhaupt keine Rolle, ob die Leute aus dem Osten oder aus dem Westen gekommen sind.
Und da kamen auch ganz unterschiedliche Leute zusammen. Auch gerade bei sowas wie After Hours gab es auch eine Durchmischung tatsächlich zwischen Hools und irgendwelchen Fire-Techno-Leuten, so wie ich das zumindest mitgekriegt habe.
Ja, das Hools haben da wirklich ein Thema, waren da wirklich ein Thema in der Szene. Das wurde uns bewusst, als wir diese Ausstellung gemacht haben. Das war uns vorher nicht so klar. Und zwar waren die Hooligans, waren die Türsteher der ganzen Clubs. Und Später, als es dann sich ein bisschen sowieso verselbstständigt hat und der Ruf dann vom Tresor und so immer größer wurde, dann kamen ja auch Leute aus der ganzen Republik und teilweise aus der ganzen Welt dahin.
Das sagt uns Jörn Kleinhardt, einer der Kuratoren der Ausstellung 90s Berlin hier in der Alten Münze am Alexanderplatz noch bis Februar.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Wien. 220.000 Mieter der kommunalen Wohnungsverwaltung Wiener Wohnen müssen zukünftig auf die Namensschilder an ihren Türklingeln verzichten. Das haben sie einem ihrer Nachbarn zu verdanken. Der hatte sich beschwert. Nach der Datenschutzgrundverordnung DSGVO sei seine Privatsphäre nicht genügend geschützt, wenn sein Name auf dem Klingelschild stehe. Die EU-Verordnung ist seit knapp 5 Monaten in Kraft. Aufgrund der Beschwerde erkundigten sich Mitarbeiter der Wiener Wohnen bei der für Datenschutzangelegenheiten der Stadt zuständigen Magistratsabteilung. Dort bekamen sie die Auskunft, dass die Verbindung von Nachname und Wohnungsnummer tatsächlich gegen die DSGVO verstößt. Wir müssen die standardgemäße Beschilderung also austauschen, sagte ein Wiener Wohnensprecher. Künftig stehe an 220.000 Wohnungen der Hausverwaltung nur die Wohnungsnummer auf dem Schild. Namen dürfen von den Mieterinnen und Mietern individuell und selbsttätig angebracht werden. Wenn die Einschätzung der Wiener Datenschützer stimmt, könnten Namensschilder an Klingeln EU-weit bald der Geschichte angehören.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.